Die Erkrankung selbst, was hier passiert ist, dass der Augendruck steigt. Und das kann dann dazu führen, dass es zu irreversiblen Schäden vom optischen Nerv kommt. Es kann zum Endothelzellschwund der Hornhaut kommen. Die Iris kann Schaden nehmen und im Prinzip kann es auf lange Zeit zu schweren Sehschäden kommen.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 26. April 2026 in New York City. Heute geht es um ein sehr interessantes Virus, das Covert Mortality Noda Virus. Auf Deutsch heißt das auch verdeckte Mortalitätskrankheit der Garnele. Das ist im Prinzip die Erkrankung, die es in Garnelen auslöst. Und das ist jetzt gerade identifiziert worden als erstes Virus, das von Krustentieren oder Fischen auf Menschen überspringen kann. Also es ist eine ganz wilde Geschichte, wie man so schön sagt auf Österreichisch. Und das Paper, das das beschreibt, ist erst vor kurzem rausgekommen, nämlich Ende März in Nature Microbiology. Und immer gedacht, das ist was, über das man reden kann. Das ist eine recht interessante Geschichte. Und ja, fang mal am Anfang an. Also hier handelt es sich um ein Noda-Virus. Noda-Viren sind schon recht lang bekannt. Die sind das erste Mal 1956 identifiziert worden. Und zwar, und daher kommt auch der Name, in einer Stechmücke, einer Kulex-Stechmücke, in einem Dorf in Japan. Und das Dorf nennt sich Nodamura. Und deswegen Noda-Virus. Bisher kennt man zwei Arten von Noda-Viren. Alpha-Noda-Viren und Beta-Noda-Viren. Die Alpha-Noda-Viren infizieren vor allem Insekten. Die Beta-Noda-Viren Fische. Und dieses neue, dieses Covert Mortality Noda Virus oder CMNV, das gehört zu diesen Klassifizierungen noch nicht dazu, das passt da noch nicht rein. Das liegt anscheinend außerhalb, ist aber, soweit ich weiß, eher mit den Alpha-Noda-Viren verwandt. Diese Noda-Viren haben ein positiv polarisiertes, einzelsträngiges RNA-Genom. Das Interessante daran ist, das Genom besteht aus zwei Segmenten. Also wie bei Influenza-Virus, wo wir 8 Segmente haben, haben wir hier 2 Segmente. Die haben eine Kapazität von etwa 4500 Basenbahnen, also etwa 4500 Buchstaben. Und eins der Segmente, das nennt sich RNA1, kodiert für die Polymerase und ein B-Protein, das im Prinzip Mechanismen, antivirale Mechanismen in der Wirtszelle ausschaltet. Und das zweite Segment nennt sich RNA2 und das kodiert für das Capsid-Protein. Diese Viren sind sehr klein, so zwischen 29 und 35 Nanometer und haben keine Lipidhülle und sind sehr regelmäßig aufgebaut. Das Capsid-Protein hat eine D3-Symmetrie, also da kommen immer 3 Teile zusammen und das Viruspartikel besteht aus 180 Kopien von Capsid-Protein. Also das kann man abzählen, das ist wirklich sehr regelmäßig. Und diese Viren sind auch sehr stabil. Einerseits sehr pH-stabil. Ich glaube, die sind so stabil zwischen pH 2 und pH 9 und auch relativ temperaturstabil und replizieren im Zytoplasma. Gut, kennt man schon seit einiger Zeit, sind ein Problem in Insekten und Fischen. Bei Fischen kann man sich vorstellen, in der Aquakultur ist das nicht so toll, wenn man solche Viren hat. Aber grundsätzlich sind die, was Menschen betrifft, die Infektion von Menschen betrifft, bisher nicht aufgefallen. Und jetzt kommen wir eben speziell zu diesem Covert Mortality Noda Virus oder CMNV. 2009, so ab 2009, gab es in chinesischen Schrimpfarmen Probleme. Da sind Schrimps abgestorben, die Produktion war nicht mehr so hoch. Und das ist vor allem passiert, wenn die Wassertemperatur über 28 Grad hatte. Wenn es kälter war, war es eigentlich ganz okay. Aber wenn die Temperatur gestiegen ist, dann sind die Schrimps in diesen Kulturen abgestorben. Und 2014 hat man dann das Pathogen identifiziert, das diese Erkrankung auslöst. Eben auf Deutsch verdeckte Mortalitätskrankheit der Garnele. Und das war eben dieses Noda-Virus, dieses Covert Mortality Noda-Virus. 2016 hat man es dann auch in Thailand gefunden. Und wie wir sehen werden, das ist eigentlich weltweit verbreitet. Die ursprüngliche Form kommt wahrscheinlich aus Krill, aus arktischem Krill. Also sind auch so Krebstierchen. Wie gesagt, das Virus infiziert Krustentiere, aber auch Fische und Stachelhäuter, also Seesterne zum Beispiel. Und bei Fischen, also es löst nicht nur bei Schrimps Erkrankungen aus, sondern auch bei Fischen. Wenn die infiziert sind, fressen sie nicht oder nur wenig und schwimmen sehr unkoordiniert. Also auch bei Fischen ein Problem, vor allem in der Aquakultur. Gut, jetzt muss man ein bisschen ausholen. 2019 ist in China eine neue Erkrankung aufgetreten. Die nennt sich persistente okuläre hypertensische virale anteriore Uveitis. Da steckt sehr viel drin in dem Wort. Das wird abgekürzt mit POHVAU. Ja, das ist ein kompliziertes Wort. Ich habe das auch alles nachschauen müssen. Persistent, klar, anhaltend, okulär im Auge, hypertensisch, im Prinzip hoher Druck. Viral ist klar, durch Viren verursacht. Anterior heißt einfach beim Körper eher vorne. Und dann Uveitis, das ist eine Entzündung der Uvea. Und wie gesagt, das habe ich auch nachschauen müssen, ich bin kein Augenspezialist. Die Uvea ist eine der drei Schichten des Auges. Und die ist aufgebaut aus der Iris, dem Ziliarkörper und der Aderhaut. Und zwar die Iris ist vorn, Ziliarkörper und Aderhaut. Und bei einer Uveitis sind eben einige dieser Schichten entzündet. Und bei dieser persistenten, okulären, hypertensischen, viralen, anterioren Uveitis geht es vor allem um die Entzündung der Iris. Man weiß, dass Uveitis, also Entzündung dieser Schicht, dieser Uvea, unter anderem auch von Viren verursacht werden kann. Die typischen Viren, die hier Probleme bereiten, sind Herpesviren, also CMV, Zytomegalievirus oder Herpes simplex Viren. Wie gesagt, man hat ab 2019 einen Anstieg dieser Erkrankungen in China gesehen und vor allem einen Anstieg der Erkrankung, wo man ausschließen konnte, dass das von Herpesviren verursacht wurde oder von anderen Erregern, die sowas auch verursachen können. Die Erkrankung selbst, was hier passiert ist, dass der Augendruck steigt. Und das kann dann dazu führen, dass es zu irreversiblen Schäden vom optischen Nerv kommt. Es kann zum Endothelzellschwund der Hornhaut kommen. Die Iris kann Schaden nehmen und im Prinzip kann es auf lange Zeit zu schweren Sehschäden kommen. Das ist grundsätzlich behandelbar, trifft vor allem auf ältere Personen zu. Das hat man in China gesehen. Und man hat im eigentlich nicht gewusst, was das verursacht. Und da ist ihm jetzt im März 2026 dieses Paper in Nature Microbiology rausgekommen. Das ist publiziert worden von einigen State Key Laboratories in China. State Key Laboratories sind eben staatliche Labore, die sich auf besondere Dinge spezialisieren. Dann die China CDC war da dabei, also die chinesischen Centers for Disease Control. Und die Duke NUS in Singapur hat da auch eine Rolle gespielt bei dieser Studie. Was die gemacht haben, die haben sich auf die Suche begeben nach dem Erreger, der diese Uveitis verursacht und haben eben sich Irisgewebe von Patienten angesehen und haben da Viruspartikel drinnen gefunden. Die haben auch versucht nachzuweisen, ob das jetzt Herpesviren zum Beispiel sind. Das war aber alles negativ und haben dann herausgefunden, dass es sich hier um ein Nodavirus handelt. Die haben das per PCR nachweisen können. Das Genom des Virus ließ sich dann auch im Blut nachweisen. Und die Leute haben Antikörper entwickelt während der Erkrankung, auch eben gegen Nodaviren. Und die Sequenz, die die erhalten haben, war 98,96% übereinstimmend mit Covered Mortality Nodavirus aus Aquakulturen. Also das ist im Prinzip das gleiche Virus. Und das war schon sehr interessant. Und die haben dann weitere Versuche gemacht, die haben versucht, eben um nachzuweisen, dass dieses Fisch- oder Shrimp-Virus wirklich Menschen infizieren kann, die versucht, Mäuse zu infizieren. Und das ist auch gelungen. Und während der Infektion ist der Augendruck der Mäuse gestiegen. Also das Virus hat sich auch in den Mäusen ausgebreitet und hat dann die Augen infiziert. Und ich glaube, in einem anderen Paper zeigen die auch, dass das Virus von Maus zu Maus übertragbar ist. Und die haben sich dann gedacht, naja, sie schauen sich jetzt mal an, wie häufig dieses Virus eigentlich in Nahrungsmitteln vorkommt, und haben in etwa 350 Proben von Märkten genommen und haben mittels PCR getestet, ob das Genom des Virus in diesen Proben auffindbar ist. Und 55% der Proben von Fischen waren positiv, 28% der Shrimpsproben, 62% der Krabbenproben, 59% der Proben, die von Muscheln genommen wurden, und 47% der Proben von Oktopussen oder Tintenfischen waren positiv. Also es ist schon ganz anständige Positivitätsrate. Es kann natürlich auch sein, dass da ganz viel Kreuzkontamination passiert auf Fischmärkten, dass vielleicht einige Tiere infiziert sind und dann andere einfach durchs Handling verschmutzt werden. Also das heißt jetzt nicht, dass die wirklich alle infiziert waren, aber dass man so das Virus so verbreitet findet, ist natürlich schon interessant. Und die haben das auch analysiert und sich angeschaut, wo diese Meerestiere oder Fische und Meeresfrüchte herkommen sind. Und dem gesehen, dass die Positivitätsrate am höchsten war aus Tieren aus der Antarktis. Und zwar bei 36%, 20% bei afrikanischen Produkten, 16% bei amerikanischen Produkten und 16% bei asiatischen Produkten. Das ist interessant. Muss man nochmal anschauen, wo dieser Krill eigentlich vorkommt, der in der Antarktis und Arktis vorkommt. Aber das wäre natürlich eine Erklärung, warum Meerestiere aus diesen Gegenden eher positiv sind, wenn das Virus möglicherweise ursprünglich aus Krill kommt. Ja, und die haben sich dann auch angeschaut, was sind jetzt die Risikofaktoren, wie infiziert man sich mit diesem Virus und wodurch kommt es zu diesen Erkrankungen. Die haben da eine epidemiologische Studie durchgeführt. Einerseits haben sie herausgefunden, dass die Inkubationszeit anscheinend so etwa 6 Monate beträgt, bis es zur Erkrankung kommt, also eher Monate als Tage oder Wochen. Und dann haben sie eben herausgefunden, dass das Risiko sehr hoch ist bei Personen, die Fische und Meeresfrüchte verarbeiten. Vor allem, wenn es zu Verletzungen kommt. Das heißt, wenn sich jemand mit Fische haben ja oft Stacheln beziehungsweise relativ scharfe Schuppen und so weiter und so fort, wenn man mit denen arbeitet ohne Handschuhe, kann schon sein, dass man kleine Verletzungen auf den Händen hat. Und das war anscheinend wirklich ein Risikofaktor. Und zwar der größte Risikofaktor. Ein anderer Risikofaktor war auch der Genuss roher Meeresfrüchte und rohen Fisches, also Leute, die Sushi mögen wahrscheinlich. Und grundsätzlich Kontakt mit Fischen oder Shrimps, auch Leute, die in der Fischerei oder in Aquakulturen arbeiten, haben ein größeres Risiko. Also sehr interessant, soweit ich weiß, ist die Erkrankung außerhalb von China noch nicht beschrieben. Aber es ist natürlich super interessant, dass es da jetzt eine Viruserkrankung gibt, die anscheinend von Meerestieren, von Meeresfrüchten, Shrimps, Fischen und so weiter und so fort auf Menschen übertragen werden kann. Was die Autoren der Studie auch diskutieren, ist, dass es möglicherweise bei sehr engem Kontakt auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch geben könnte. Man muss aber auch sagen, das ist das erste Mal, dass dieses Virus quasi als Humanpathogen, als menschlicher Krankheitserreger beschrieben wurde. Also man muss da jetzt auch drauf warten, dass es Studien rauskommen, die das alles bestätigen. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man sich das auch kritisch anschaut und mal schaut, ob das alles bestätigt wird. Aber wie gesagt, grundsätzlich total interessant und das erste Mal, dass so ein Krankheitserreger anscheinend wirklich diesen Sprung machen kann, der ja sehr weit ist. Ja, das war's für heute mit Virologisch. Kurze Episode, aber interessant. Noch ein kurzes Update. Letzte Woche, als ich die Episode der letzten Woche aufgenommen habe, habe ich mir darüber beschwert, dass ich einen Infekt der oberen Atemwege hatte. Das ist jetzt fast vorbei. konnte aber als Rhinovirus identifiziert werden und anscheinend gibt's gerade eine ziemliche Rhinovirus-Welle, also interessant. War nicht besonders schlimm, ist auch eigentlich schon wieder gut, aber ist immer wieder interessant zu sehen, mit welchen Viren man sich infiziert. Ja, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn's Fragen, Anregungen oder Kommentare gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Wir werden wahrscheinlich im Sommer wieder so eine Frage- und Antworten-Runde machen. Also wir werden dann versuchen, Fragen und Kommentare zu beantworten. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den jederzeit auf Steady unterstützen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.